Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 53. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir reden heute über Geheimnisse. 5 Serien, 4-mal Fiction, 1-mal Doku. Alle wollen etwas herausfinden und wir reden darüber, ob das gelingt und ob uns das Miträtseln Spaß gemacht hat. Die Thriller-Serie Informant, Angst über der Stadt, bei ARD und Arte vom amtierenden deutschen Filmpreisträger Matthias Glasner. Sie will herausfinden, ob in Hamburg ein Terroranschlag auf die Elbphilharmonie geplant ist. Jürgen Vogel spielt die Hauptrolle. In der Apple-Serie Disclaimer vom 5-fachen Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón will jemand das Leben einer von Cate Blanchett gespielten Journalistin zerstören. Wer tut sowas und warum? In der ARD-Mediathekenserie Schwarze Früchte ist ein junger Mann, der vom Filmemacher selbst gespielt wird, auf der Suche nach sich selbst. Was ist sein Geheimnis oder seine Mission? Das habe ich mich gefragt und ich bin auf Jans Antwort gespannt. Wer steckt hinter der Maske, die so aussieht wie Sarah Wagenknecht? Was will diese Frau und warum finden viele Leute sie und ihre neue Partei gut? Das derzeit vielleicht größte Politgeheimnis will die 5-teilige Doku-Serie Inside Bündnis Wagenknecht in der ZDF-Mediathek klären. Schließlich noch das Geheimnis ewigen Lebens. Wir kümmern uns nach der UPIR in der letzten Folge nochmal um Vampire Made in Germany, die Serie Love Sucks, ebenfalls in der ZDF-Mediathek und bei ZDF-Neo. Lieber Jan, auf welches dieser Geheimnisse freust du dich heute am meisten?
Ich habe mich gerade gefragt, ob wirklich so ein krasses Geheimnis hinter Bündnis Sarah, also Bündnis Wagenknecht und Schwarze Früchte steckt. Das sind, glaube ich, welche, die offenbaren eigentlich das, was so im Kern steht, relativ früh und schachteln das dann so ein bisschen auf.
Aber Jan, du musst schon natürlich auch zugeben, ich versuche ja immer hier irgendwie eine gemeinsame Klammer zu finden für unsere 5 Themen.
Das irrt dich.
Und also ich sage auch, ein bisschen gewagt ist, dass die Überschrift Geheimnis bei den beiden Formaten, die du gerade angesprochen hast, schon. Aber ich finde trotzdem, dass ein bisschen Geheimnis hat recht.
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das, weil ich es noch nicht zu Ende gesehen habe, auf die Auflösung bei Disclaimer.
Ha.
Eine sehr, sehr interessante Serie, also werden wir gleich, glaube ich, angeregt darüber diskutieren können beim Informanten. Gibt es auch mehrere Geheimnisse. Es ist tatsächlich so, dass mich dieser Move in der Fiktion, alle Leute müssen immer ein zentrales, dunkles, natürlich auch immer ein dunkles Geheimnis haben.
Ich wollte sagen, gibt es eigentlich auch helle Geheimnisse?
Gibt es auch helle Geheimnisse, genau.
Begriff dunkle Geheimnisse werden wir ja in unserem Berufsleben sehr oft konfrontiert.
Das stimmt, mich langweilt das ein bisschen und immer wenn ich höre, dass in einer normalen Alltagskonstellation irgendjemand so ein dunkles Geheimnis haben soll, denke ich immer so, wirkt ein bisschen konstruiert, weil ich glaube nämlich, ich habe tatsächlich keins, also geschweige denn dunkles, aber ich glaube, ich habe noch nicht mal ein besonders helles Geheimnis und ich glaube zu ahnen, dass es in meinem Umfeld sehr viele Leute ohne Geheimnis gibt.
Ich glaube, bei jedem gibt es Tiefenpsychologie, die wirksam ist, aber ob die dann immer auch dunkel ist, das weiß ich nicht.
Es ist auf jeden Fall interessant, wenn man mit jemandem über eine Serie mit jemandem wie Jürgen Vogel spricht. Dann habe ich immer schon gar nicht so ein großes Interesse daran, irgendwelche Geheimnisse aufzudecken, weil Jürgen Vogel ist Jürgen Vogel ist Jürgen Vogel. So.
Du hattest ja schon in der vorletzten Sendung irgendwie so ein bisschen so ein, kann man auch sagen, Disclaimer irgendwie hier vom Stapel gelassen, dass er sagt, oh, ja, Jürgen
Welcher
Vogel ist demnächst, ja, du hattest schon auf die Serie Informant und habe ich gesagt noch, ich habe gehört, die soll ganz gut sein, aber jetzt reden wir ja tatsächlich darüber.
Jetzt reden wir darüber,
ob sie gut ist und warum auch nicht. Ja, Informant, Angst über der Stadt. Hey, 6x45 Minuten bei Arte und in der ARD-Mediathek zu sehen oder auch am 16. 17. Oktober dann auch noch in der großen linearen Ausstrahlung im ersten Linear. Und worum geht's in der Serie?
Es geht um Jürgen Vogel, wo wir beim Thema waren. Jürgen Vogel spielt nämlich das, was er immer macht. In diesem Fall einen verdeckten LKA-Ermittler namens Gabriel. Ich weiß nicht genau, ob das gewollt ist oder Zufall, dass er wie ein Erzengel benannt ist und seine BKA-Kollegin, mit der er zusammenarbeitet, Holly heißt. Also auch irgendwie sowas geistig-religiöses transportiert in ihrem Namen. Keine Ahnung.
Du meinst Holly und Holy oder was?
Genau, Holly und Holy
Holly
und Gabriel, der Arzt. Es ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert. Egal. Auf jeden Fall ist er ein LKA-Ermittler, der gemeinsam mit dieser BKA-Kollegin, die von Elisa Schlott gespielt wird, einen vermeintlich möglichen Anschlag auf die Elbphilharmonie in Hamburg verhindern soll. Man erfährt immer so zu Beginn jeder dieser 6 Folgen, was sich ein bisschen mehr ausdifferenziert, dass in der Elbphilharmonie bei einem Konzert eines jüdischen Dirigenten mit einer ersten Geige im Kopftuch, also mutmaßlich muslimisch,
Geigerin, ja.
Dass es da irgendwie knallt und gleichzeitig knallt es aber auch noch in einem nahegelegenen Café, oder das heißt nahegelegen, also in einem Szenecafé im Schanzenviertel in Hamburg. Und die werden so ein bisschen entgegengeschnitten oder gegenübergeschnitten, diese beiden Ereignisse. Das atmet so ein bisschen den Geist von Bataclan, also von den Anschlägen am, was war das, 13. November in Paris. Man spürt also sehr schnell, dass man in so einer islamisch angehauchten Terror-Thriller-Geschichte ist.
Oder und sein könnte.
Also es deutet sich an, es gibt eine Lage, also so ein War Room, in dem sich BKA, LKA und BND treffen und gemeinsam einen Anschlag verhindern wollen, den wir halt andeutungsweise immer am Anfang jeder dieser Folgen sehen. Und um das zu schaffen, wird ein Informant, also eine Titelfigur angeheuert. Das ist der deutsch-afghanische Lehrer Raza. Und wir begleiten jetzt diese beiden, also Holly und Gabriel, zusammen mit Raza und auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese ganzen Offiziellen in der polizeilichen und Staatsschutzhierarchie, wie sie versuchen eben diesen Anschlag irgendwie zu vermeiden oder zu verhindern oder irgendwie dem auf die Spur zu kommen und erleben dabei gleichzeitig so ein Psychogramm des behördlichen Kompetenzgerangels, das es wohl immer wieder gibt, das es auch zum Beispiel beim 9-11 gegeben hat, wo viele Leute sagen, der Anschlag hätte verhindert werden können, weil beide Kenntnis davon hatten, aber ihr Wissen nicht preisgegeben haben.
Ja.
Und aber nebenbei immer auch so ein sehr klassischer Strang, so ein bisschen was über die Paranoia, die in unserer Gesellschaft herrscht, Angst vor allem. Und das gleichzeitig vermittelt durch die Aufmerksamkeitsindustrie, in der halt so eben Social Media und sowas eine große Rolle spielen. Das ist so ein bisschen der große Rahmen, den Matthias Glasner nicht zum ersten Mal mit Jürgen Vogel verfilmt ist. Die beiden haben ja irgendwie so eine Boy-Love-Affair, seit er mit ihm Der freie Wille gedreht hat und danach auch Blochin und sowas. Die machen viel miteinander.
Ja, also die Serie ist von Matthias Glasner, bei dem ich immer so den Eindruck habe, es gibt 2 Matthias Glasner. Also Matthias Glasner ist ja, wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, amtierender deutscher Filmpreisträger. Ich habe zwar Sterben mit Corinna Harfouch und
Lars Eidinger
noch nicht gesehen. Hast du es gesehen?
Das ist aber schon ein bisschen länger her, ne?
Oder ja, ist aber mit dem deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden. Nee,
habe ich noch nicht gesehen. Nein.
Also ich finde auch, also als ich damals Der freie Wille gesehen habe von Glasner mit Jürgen Vogel, das fand ich auch, das hat mich umgehauen. Und dann hat er aber auch Sachen gemacht, auch teilweise eben auch mit Vogel, weil das ist irgendwie ja so sein Lieblingsschauspieler. Wie Blochin, das fand ich nicht gut.
Voll in die Hose.
Und also man fragt sich so ein bisschen, warum macht der manche Sachen so unfassbar gut und manche so ein bisschen so wischiwaschi. Also
ich glaube, der hat so ein Thriller-Fimmel. Also der mag einfach als Genre unglaublich gerne Thriller und kommt da aber nicht so richtig aus dem Quark, die klischeefrei zu produzieren. Das ist sein Problem. Wobei, wenn wir jetzt schon in die Wertung dieser Serie reinkommen, es ist ihm bei aller Kritik an diesem Format besser gelungen als zuvor. Also diese Serie ist definitiv besser als Blochin zum Beispiel.
Also genau, die Serie Informant hat auf jeden Fall Stärken. Also ich würde mal sagen, ich finde sie zum Beispiel fotografisch ziemlich gelungen. Sie macht ziemlich gute Bilder von eher so einem schmuddeligen Teil von Hamburg, die irgendwie so, also Vogel und Glasner sind ja auch beide gebürtige Hamburger, die Stadt so ganz gut und teilweise auch aus neuen Blickwinkeln aufnehmen. Also sieht gut aus. Ich finde auch die Grundidee, die wir jetzt nicht noch größer ausbreiten wollen, weil es auch ein bisschen ins Spoiler-Territorium geht, die Grundidee von der Serie finde ich auch ziemlich gut. Und es gibt in Ansätzen, finde ich, ein paar Szenen oder Erzählstränge, die so ein bisschen die Chancenlosigkeit oder auch dieses Gefühl des Fremdseins von bestimmten Gruppen von Migranten in Deutschland ganz gut zeigen. Wenn man auf die Negativseite geht, muss ich sagen, mir gefallen die Figuren nicht besonders gut in der Serie. Es gibt sehr viele, sehr klischeebehaftete Figuren.
Viele klischeebehaftete Figuren und die werden auch manchmal so ein bisschen aufgeladen, und wo man dahinter den Bedarf spürt, ihnen mehrere Schichten anzuheften, als sie eigentlich haben. Also zum Beispiel diese Holly, die bestellt sich Prostituierte auf so ein ganz karges Hotelzimmer, in dem sie
sie ist so diese typisch taffe junge Ermittlerin, auch so eine Figur, die man man schon sehr oft gesehen hat. Ja. Ach, und dann, wenn sie die Hotelzimmertür hinter sich zumacht, dann braucht sie natürlich eine Liebesdienerin.
Ja, und das ist irgendwie, kommt aus dem Nichts, hat keinerlei Haltung innerhalb der Geschichte, die ist gar nicht verankert. Das ist einfach so, als wenn man dem Ganzen irgendwie so ein bisschen kreatives Eye-Candy noch beifügen will. Obwohl diese Szene, also diese Love-Scenes, die sie dann da hat, die sind sehr dezent gefilmt. Ich finde überhaupt, das ist vieles sehr dezent gefilmt. Du hast ja schon von der Bildsprache gesprochen. Die quillt aus jeder Szene quillt sie irgendein Klischee oder irgendwelche Stereotypen aus. Sie arbeitet unglaublich viel mit tradierten Bildern über islamischen Terror, über einsame Wölfe, über das BKA und das LKA und diese ganzen Clashes, die es da immer gibt, mit so einem BKA-Beamten, eben der Anleiter von Holly.
Oh Gott, die schlimmste Figur in der ganzen Serie. Findest du die gut?
Nee, ich finde sie nicht gut. Sie ist total drüber. Die soll halt sehr stark so dieses kalte, bürokratische wir haben hier mehr zu sagen als ihr transportieren. Hat aber auch richtig gute Szenen. Es gibt so einen Moment zum Beispiel, wo dieser Braun, da wird seine Mitarbeiterin wird halt irgendwie angeschnauzt und er rollt mit seinem Rollstuhl zu ihr an ihre Seite und legt kurz den Kopf in ihre Richtung, ohne sie zu berühren. Und zeigt damit, ich habe das im Griff, die Situation. Ich beschütze dich.
Du meinst eine andere Figur. Ich meine diesen Typen, ich glaube, ist es nicht der Chef von BKA, ist auf jeden Fall der Chef von Elisa Schlott, der immer so rum total aggressiv
ist. Ist das der? Ja, das ist okay. So. Und der ist total gut, drüber, aber der hat so Momente, in denen er durchaus so eine Wahrhaftigkeit ausstrahlt in seiner Selbstgewissheit, die er als BKA-Mensch hat, weil das BKA halt denkt, das ist geiler als das LKA und das BND denkt, das ist geiler als alle beiden. Und alle denken immer, sie haben halt irgendwie so die Hosen an und verschweigen sich gegenseitig was. Ich finde, es ist tatsächlich einfach nicht alles schlecht an dieser Serie. Es ist so, sie ist ein bisschen, sie quält mich ein bisschen, weil ich auch mit diesen Thriller-Stoffen echt stark fremdle. Sie hat aber gleichzeitig auch eine echte Entdeckung, wie ich finde, nämlich Iwa Wafai heißt er. Das ist dieser verdeckte Ermittler. Der Raser. Der macht eine ganz gute emotionale Achterbahnfahrt durch. Und die wird auch manchmal erklärt. Also, dass er anfangs natürlich als Ermittler, als verdeckter Ermittler oder als Informant da reingedrängt wird, weil sonst seine Freunde womöglich abgeschoben wird. Das ist das Druckmittel. Dann hat er also zuerst Schiss, kriegt er Panikattacken. Irgendwann merkt er aber auch, dass er Einfluss und Macht gewinnt durch diese Position. Und beginnt das zu genießen. Das erklären die auch. Ja, das passiert oft Informanten, dass sie beginnen, das zu genießen. Und ich gucke dem ganz gerne dabei zu, diesem Iwa Wafai, wie er dieser Figur versucht, Leben einzuhauchen. Aber ist halt auch oft Gefangener der Stereotypen, die Glasner durch ihn transportieren möchte.
Ja, ich finde, der kriegt auch relativ, ich habe ein paar Kritiken gelesen, dieser Schauspieler Iwa Wafai als Informant wird eigentlich von vielen Leuten gelobt. Aber ich finde, die schlimmste Figur, ich muss jetzt auch wirklich sagen, ich habe ein sehr, sehr tolles Interview mit Jürgen Vogel gemacht. Ich stelle es mal bei Facebook ein. Also das ist ein richtig gutes Interview gewesen. Aber seine Figur, also diese Rolle dieses traurig dreinblickenden, desillusionierten und mittlerweile alternden Kerls, der natürlich trotzdem wahnsinnig durchtrainiert ist und so, okay, für sein Äußeres kann er jetzt nichts, er sieht halt so aus, wie er aussieht, aber diese Figuren, die der Glasner und andere Leute dem immer wieder auf den Leib schreiben, die ist auch total überladen in der Serie, weil der ist ja nicht nur dieser alternde LKA-Ermittler, der schon bessere Zeiten gesehen hat, der Probleme in seiner Ehe hat, übrigens die Ehefrau wird von Claudia Michelsen gespielt, sondern auch noch gesundheitliche Probleme, dann hat er noch so auch ein sehr, sehr großes, dunkles Geheimnis, für das er dann immer auch mal nachts das Haus verlassen muss. Also ich finde das ist einfach nicht gut geplottet. Die Figuren sind nicht gut gebaut und wenn man bedenkt, was der Glasner für Möglichkeiten hat, was der schon für Filme gemacht hat, dann frage ich mich einfach, ne, und bei Blochin war das damals noch schlimmer, kann er nicht einfach diese Jürgen-Vogel-Figuren, die er ja offenbar so liebt, einfach ein bisschen besser bauen, ein bisschen besser schreiben? Also ich sage jetzt mal, wenn du das jetzt vergleichst mit den Figuren von Hans-Christian Schmidt in Das Verschwinden oder sowas, das sind zwei Ligen Unterschied. Also wenn wir jetzt auch mal einen anderen sehr ambitionierten Filmemacher, der auch Thriller macht, zu sprechen
kommen. Ja, total. Also eben, der hat seine Schwächen. Also ich glaube, er sollte einfach keine Thriller machen. Er sollte einfach, er sollte halt so Dramen machen, also so Psychogramme
von Menschen. Das ist ja letztendlich auch das, was ihn interessiert. Ich meine, es wird relativ schnell deutlich, wenn du Der Informant siehst, dass es der Serie nicht nur um den nackten Thriller-Stoff geht, sondern dass es um größere Ideen dahinter geht. Ne? Mhm. Bei Glasner geht es immer um Leben und Tod und griechische Tragödie und was weiß ich alles. Und also das weißt du eigentlich, dass diese Serie auf dem britischen Original, The Informer, wo diese ganzen Meta-Sachen gar nicht so drin sind. Das ist so ein straighter, ganz straighter Thriller. Die Grundidee ist zwar die gleiche, aber dieser ganze Überbau, der ist da gar nicht drin. Und weißt du, wer da die Jürgen-Vogel-Figur spielt? Paddy Considine, der König Viserys aus House of the Dragon.
Okay, also, mit langen Haaren.
Nö, der hat auch kurze Haare.
Okay.
Aber das ist natürlich auch ein super Schauspieler. Das hätte ich mir gerne mal angeguckt, habe ich aber nicht gesehen. Ja, was bleibt denn dann übrig von dem Informant? Also ich habe gesehen, die Kritiken sind gespalten. Also ich habe zum Beispiel gesehen, die FAZ hat es gelobt. Die SZ war allerdings hinter der Bezahlschranke, hat es total verrissen mit der Überschrift eine Serie wie eine Prüfung. Und diese Überschrift zieht auf eine tödliche Langeweile ab, die der Rezensent oder die Rezensentin da entdeckt hat. Und dann habe ich schon den ersten Satz gelesen, der lautet: Die einzige gute Nachricht direkt vorneweg, das schönste Konzerthaus Deutschlands, die Elbphilharmonie, steht noch.
Ja, ich hab den heute Morgen gelesen, der Artikel ist kein kompletter Verriss,
aber es ist
auf jeden Fall keine wohlwollende Kritik sowas, und ich glaube, das trifft es auch genauso. Man kann positive Sachen daran entdecken, die hast du ja schon genannt. Ich finde auch tatsächlich am Ende, die Auflösung ist nicht uninteressant, also so wie ja, wie dieses
Habe ich gesagt, die Geschichte auflöst. Ist nicht schlecht.
Eigentlich. Die Geschichte ist nicht schlecht, sie ist halt einfach echt nicht besonders gut erzählt, und das ist halt gerade dann schade, wenn man weiß, dass dieses Format auch durch diese vielen koproduzierenden Einheiten, die da mit drinstecken, wahrscheinlich nicht unterfinanziert war. Also sie haben einfach echt nicht rausgeholt, was da rauszuholen war. Aber weil deutsche Thriller gerade mit politischem Hintergrund oftmals wirklich richtig schlimm sind, würde ich sagen, man kann sich das trotzdem angucken, und es hätte halt irgendwie nicht 6x45, sondern vielleicht einfach so ein Zweiteiler sein sollen. Sowas wie 2x45.
Ich glaube auch, dass das Ding ganz gut ankommt. Das ist nicht umsonst auch im linearen Fernsehen an prominenter Stelle an zwei Abenden. Also wenn die Sachen, die so ein bisschen abseitiger sind, die werden ja dann gern mal um 0 Uhr am Stück ausgestrahlt und ansonsten nur Mediathek. Ich fand das so lustig, weil ich dachte, ich hatte für heute Morgen noch nach Kritiken gesucht zu Informant und dachte, der Spiegel hat doch hundertprozentig, die sind ja fast Nachbarn von der Elbphilharmonie, die haben doch hundertprozentig was dazu geschrieben. Bis jetzt noch nicht. Wenn man Informant und Spiegel googelt, kommt man nur auf so eine Seite, über die man sich sicher beim Spiegel melden kann, wenn man selber Informant ist und irgendwie Angst hat vor.
Okay. Also. Na, ich glaube, aber der Spiegel wartet ab, was die anderen schreiben, und dann schreiben sie das Gegenteil
davon. Okay, also das ist ja immer deine Theorie.
Ja.
Ja, also so eine eingeschränkte Empfehlung von uns. Wenn wir mal wieder auf unsere Sterne zurückkommen.
Oh Gott.
3,5 oder
4? Also so Mitte, würde ich sagen. Sowas, also in Schulnoten würde ich sagen, eine glatte 3 bis 3
Jetzt minus. Haben wir gerade unsere Sterne.
Dann würde ich sagen, dann würde ich 2,7/8.
Keine ganz 3.
Keine ganze 3.
Ich würde sagen 3,5
kriegt ja?
der. 3,5, 4 kriegt er nicht, aber 3,5.
Okay. Dann wird es hier, also auch eine noch einigt sich auf eine durchschnittliche 3.
Kommen wir zum nächsten Geheimnis.
Da gibt's eins. Also das
da gibt es tatsächlich
da eins. Da gibt es wirklich eins, ja.
Wir reden über die Serie Disclaimer, ist eine Miniserie, eine abgeschlossene Miniserie vom fünffachen Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón. Kennt man von Gravity, Roma, hat glaube ich auch mal einen Harry Potter-Film gemacht früher, also großer mexikanischer Filmemacher. Die startet jetzt auch heute am 11. Oktober mit 2 Folgen. Allerdings, ja, die sind alle so 45 bis 60 Minuten lang. 2 Folgen gibt es zum Start, man kennt das von Apple TV, und wer jetzt was bei dieser Serie, die schon auch so ein bisschen bingig ist oder sein werden kann, wer da warten will, bis alle Teile vorhanden sind, der muss bis zum 8. November warten, dann sind die sieben Filme, die sieben Teile alle on. Ja, das ist eine Romanverfilmung und zwar Disclaimer ist ein britischer Number One Bestseller von einer Autorin, die heißt Renée Knight aus dem Jahr 2015. Und ich dachte erst tatsächlich, der wäre nicht auf Deutsch erschienen, weil ich dachte, was? Ein englischer Nummer 1 Bestseller ist nicht auf Deutsch erschienen, aber der heißt hier auf Deutsch Deadline. Interessanterweise. Mhm. Also man kann den auch hier auf Deadline? Deutsch kaufen. Da heißt er aber eben nicht Disclaimer, sondern Deadline. Vielleicht, weil kein Deutscher weiß,
Ich check's gar nicht. Also ich finde da keine Deadline bislang.
Nee, inhaltlich macht es wenig Sinn. Aber ja. Du weißt ja, wie das mit übersetzten Romantiteln ist. Die sind oft total random, wie man heutzutage sagt.
Du kannst Disclaimer auch nicht 100% übersetzen, nee, sowas, ne?
Disclaimer heißt ja, glaube ich, Haftungsausschuss.
Ja, ist das so?
Ausschluss.
Ja.
Übersetzt. Aber damit kannst du natürlich nichts anfangen irgendwie. Egal. Also ist praktisch so ein Buch aus der Rubrik Gone Girl oder Girl on the Train. Also solche Thriller, solche Page-Turner-Thriller, die sich irgendwann mal tierisch verkauft haben und einen riesigen Hype ausgelöst haben, weil alle Leute gesagt haben, das ist der beste Psychothriller, den du seit Jahren gelesen hast. Hat auch ganz viele prominente Fans. Also war sozusagen ein ganz heißer Stoff, der darauf gewartet hat, verfilmt zu werden. Es geht um die Journalistin Catherine Ravencroft, eine Londonerin, gespielt von Cate Blanchett. Die hat sich einen Namen gemacht, indem sie ja so Missetaten und Vergehen von anderen Leuten aufdeckt. Geht auch gleich damit los, dass sie einen journalistischen Preis in London bekommt. Sie ist verheiratet mit einem, ja, wohl so einem reichen Erben, der auch so eine Firma hat, die sich so ein bisschen auch so im Wohltätigkeitsbereich engagiert. Also ihr Mann ist Robert, der wird gespielt von Sacha Baron Cohen, wo ich auch erstmal nachgucken musste, weil ich fand, der spielt es ziemlich gut.
Erstaunlich
und ernst. Das ist ja hier Borat, ne? Ja. Also eigentlich ein Komiker. Genau, und diese Journalistin, schön, erfolgreich, gesettelt, mit Geld, bekommt also einen Roman, ein Paket zugestellt und da ist ein Roman drin, Perfect Stranger heißt der, glaube ich, und sie liest den und je länger sie liest, desto verstörter ist sie, weil sie letztendlich in dieser Romanhandlung sich selbst erkennt und eine Geschichte, die geheim ist, aus ihrem eigenen Leben, aus ihrer eigenen Vergangenheit, wird da in aller Detailgenauigkeit niedergelegt. Und wir erleben oder es werden noch zwei andere Handlungsstränge anerzählt in dieser Serie. Und zwar, wir lernen ein junges Pärchen kennen, gespielt von Louis Partridge und Le Phil, die so einen lustige in Italien Urlaub machen irgendwie mit viel Sex und so weiter. Und es gibt noch einen dritten Handlungsstrang, da lernen wir einen so leicht heruntergekommenen Englischlehrer, der also in Pension gegangen ist, gespielt von Kevin Kline, der offensichtlich um seine verlorene Familie, seine verstorbene Frau, die in Rückblenden von Leslie Manville gespielt wird, lernen wir kennen. Ja, und dann geht es natürlich letztendlich in dieser Serie darum, warum ist diese Schriftstellerin, diese Autorin so verstört, was ist da passiert, und nach in diesen siebenmal, ja, wie gesagt, knappe Stunde langen Folgen entspinnt sich da eine komplexe Handlung und die Handlungsstränge fallen zusammen und viel mehr wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht spoilern.
Hätte ich jetzt glatt gedacht, dass du noch mehr spoilerst, weil diese drei Handlungsstränge verbinden sich sehr schnell. Also schon
okay, du kannst gerne noch was ergänzen. Ja,
nö, also es ist tatsächlich so, dass die in der ersten Folge merkt man, dass die drei diese drei Handlungsstränge miteinander zu tun haben.
Ja.
Ist aber tatsächlich gar nicht so, dass ist natürlich der Thriller-Bestandteil dieser ganzen Geschichte. Es geht halt darum, wer hat welches Geheimnis und wie sind diese Geheimnisse miteinander verwoben. Und diese Cate Blanchett hat irgendwas Schlimmes gemacht in ihrer Vergangenheit, die unter anderem mit der Italienreise zu tun haben, aber eben auch mit diesem englischen Lehrer, der gerade in Pension gegangen ist und frisch verwitwet ist. Und das ist, ich gehe jetzt gleich mal da, ich habe die ersten 2,5 Folgen gesehen und es hat mich sofort so ein bisschen an dieses der an Ripley erinnert. Mhm. Bloß, dass es nicht in Schwarz-Weiß ist, aber es hat so eine, es hat ein bisschen diese Ästhetik transportiert. Also es war eine, es hat eine sehr, sehr eindringliche visuelle Auflösung. Es ist interessanterweise von zwei verschiedenen Kameraleuten gedreht, die dem Ganzen, die jede Perspektive dieser Multilayer-Story eine eigene Bildsprache verleihen. Und das merkst du auch. Der Bildschirm zieht sich immer zu so einem Punkt zusammen, was man halt irgendwie so in den 60er Jahren gerne gemacht hat.
Wie so ein Fernglas,
ja. Wie mit so einem Fernglas, um Szenen miteinander zu verlinken oder zum Abschluss zu bringen. Und du merkst immer sofort, sobald sich dieser Kreis schließt, bist du in einer anderen Welt. Also als wenn das Licht anders ist, als wenn alles ganz anders ist. So. Gleichzeitig transportiert es aber so eine milchig, neblige Ästhetik durch alle diese Kameraperspektiven, die mich total an Six Feet Under erinnert hat. Das ist sowas sehr, sehr, sehr gedecktes, getragenes, düsteres, aber nicht lichtloses, was so ein bisschen Resopalfarben ist, so wie Schrankwände früher waren, wie früher in den 80ern irgendwie Wohnungen eingerichtet waren, was ein bisschen trist ist und so.
Also ich habe das tatsächlich jetzt auch gelesen mit den beiden Kameramännern. Mir ist es tatsächlich beim Schauen nicht aufgefallen. Also der eine Kameramann, der die ganzen Kate Blanchett Erzählstrang Sachen filmt, ist der Emanuel Lubezki. Das ist ja der Stammkameramann. Also der klingt zwar so polnisch, ist aber auch ein Mexikaner. Das ist der Typ, mit dem der Cuarón schon immer zusammengearbeitet und der solche Filme wie Birdman, The Revenant, Gravity gedreht hat. Also einer der besten Bildzauberer der Gegenwart, kann man sagen. Den anderen Kameramann, Bruno Del Bonel, der eher so diese Kevin Klein Erzählperspektive filmt, den kannte ich nicht. Aber wir müssen natürlich noch eins erwähnen, also in diesem Italien Erzählstrang, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber man kriegt es, glaube ich, auch schon in der ersten Folge mit, der spielt ja in der Vergangenheit. Und da ist eben diese Catherine, also diese Kate Blanchett Figur in Jung, in 20 Jahre jünger, und die wird von einer anderen Schauspielerin gespielt, die ich nicht kannte. Das ist Layla George. Ja, Layla George ist die Tochter von Greta Sacchi oder Sacchi, die in den 90er Jahren ziemlich erfolgreiche Schauspielerin, Italienerin, Engländerin. Und ich finde, die macht es ziemlich gut. Und sie spielt das, finde ich, sehr, sehr gut. Aber ich hatte ein bisschen Probleme, die Kate Blanchett-Figur in Jung und Alt zusammenzukriegen.
Okay, ja, das stimmt. Die sehen sich gar nicht ähnlich so.
Gut, und
die sind sich
gut aussehend, haben tolle, lange, blonde Haare. Und ja.
Aber ich meine, find mal eine Figur wie Kate Blanchett in Jung. Die sieht so außergewöhnlich eigensinnig aus. Das ist einfach, das ist wirklich die größte Aufgabe, die du beim Casten haben kannst. Ja. Vielleicht haben sie es auch einfach nicht versucht.
Ich fand es eher so von der Art her. Natürlich wird sie auch als andere Figur gezeigt. Nicht umsonst ist es eben eine Sache, an die sie nicht erinnert werden will, weil sie eben auch ein bisschen anders drauf war. Aber ich habe trotzdem die beiden Figuren nicht ganz zusammengekriegt. Aber das ist jetzt eine kleine Kritik. Wir waren bei der Bildsprache. Also erstmal, zuallererst, die Serie sieht fantastisch aus.
Wirklich.
Also es ist wirklich, man wird wahrscheinlich nichts finden in diesem Jahr, was so im Fernsehen so toll aussieht wie Disclaimer. Großartig gefilmt und auch großartig gespielt.
Ja, aber trotzdem nicht selbstreferenziell. Also man merkt halt, dass den Leuten, die dahinter stecken, denen geht es nicht darum, dass sie nur schöne Bilder produzieren, sondern diese Bilder korrespondieren extrem mit der Poesie, die durch diese Serie transportiert wird. Auch so mit diesem verhuschten, eingeigelten von Kevin Klein, den ich am Anfang nicht erkannt habe. Also ich wusste, dass er mitspielt, habe das dann kurz verdrängt und dachte dann so, boah, das ist Kevin Klein.
Der ist mittlerweile Mitte 70.
Ne? Sowas, ne? Ja, also der ist wirklich, und dann aber auch noch mal ein bisschen älter gemacht. Gibt auch noch so Rückblenden, wo er ein bisschen jünger ist. Das kann er gut tragen, also er kann beides gut tragen, den Greis und den, weiß nicht, den Best-Ager. Mhm. Und ich finde, das ist aber auch tatsächlich die einzige Figur, die manchmal so ein bisschen drüber ist, die ein bisschen overacted. Die anderen sind sehr gesettelt. Ich finde auch Sacha Baron Cohen, den ich bisher noch nie in einer, es gibt eine Serie, wo er mal was anderes gespielt hat.
Ja, ich habe ihn noch nie in einer ernsten Rolle gesehen.
Ja, also, doch.
Er macht das super, ja.
Es gibt eine ernste, da habe ich ihn gesehen und er hält das Niveau. Er ist ein bisschen der gehörnte Ehemann und das ist also das spielt er ganz, ganz, ganz ausdrucksstark. Cate Blanchett ist halt einfach Cate Blanchett. So, das ist, die hat eine Physis und eine Präsenz auf dem Bildschirm und man erlebt sie in so einer Eskalationsspirale, wo ihr ganzes Leben nach und nach in Trümmern gerät. Und das kann die schon außergewöhnlich gut spielen. Das hat mich auch manchmal fast ein bisschen an Baby Rainy erinnert, ja. weil sie halt, weil jemand in ihr Leben reinstalkt. Und das sehr bewusst macht, ihr Leben zu zerstören. Und das ist tatsächlich so diese Verzweiflung, die aus ihr spricht. So, die das hat mich ein bisschen daran erinnert. Weil Eskalationsspiralen sind auch genauso wie dunkle Geheimnisse ein sehr beliebtes Filmsujet, wird aber hier wirklich umwerfend umgesetzt. Also sowohl in der visuellen Sprache als auch über das ganze Setting, das Production Design, die Kostümierung und die Ausstattung, also so zwischen den 90ern und der Gegenwart, den späten 90ern, glaube ich, nee, Nuller.
20 Jahre zurück, da sind wir ja mittlerweile schon im Jahr 2003, 2004, genau. Ne?
Ja.
Deswegen, wenn du dann so eine 20 Jahre Rückblende hast, dann sind wir nicht mehr irgendwie in irgendwelchen Zeiten, die all aussehen.
Nee, leider nicht. Ne? Aber ich finde, das ist wirklich mich stört ein bisschen, dass sehr viel aus dem Off kommentiert wird, erzählt wird. Das ist immer, das erweckt manchmal ein wenig den Anschein, als würde man den Figuren und ihren Erzählstrukturen nicht trauen.
Es gibt sehr viele Erzähler oder Erzählerinnen-Passagen in dieser Serie. Und ich habe mich beim Zuschauen gefragt, ob das Passagen aus dem Buch sind, die der Cuaron 1:1 übernommen hat, oder ob das einfach, also Drehbuch hat er ja auch geschrieben zu der Serie. Ob das einfach so im Drehbuch er beschlossen hat, dass er ganz viel in Erzählerstimmen packt. Weil ich war nicht immer so ganz einverstanden mit den Erzählern. Zum Beispiel die weibliche Erzählerin hat, finde ich, keine gute Stimme. Es klingt so ein bisschen, als würde meine Oma ihr Telefonbuch vorlesen, so manchmal.
Das soll so ein bisschen beiläufig, tonlos sein.
Ja, ich weiß nicht, das ist sicherlich eine bewusste Entscheidung. Und dann ist das immer so, teilweise ist es trivial, was da erzählt wird. So, sie überlegte sich, das und das zu tun, weil bla bla bla. Und dann überrascht die Serie aber teilweise auch wieder mit ganz interessanten Einsichten, also Reflexionen und Gedanken. Also die Qualität dieser Off-Kommentare oder dieser Erzähler ist sehr unterschiedlich.
So unterschiedlich. Aber es ist auch nicht so, dass es mich jetzt richtig rauszieht oder sowas.
Nee, aber sie wurde bei verschiedenen Medien, also ich habe mal bei Rotten Tomatoes geguckt, also keine Ahnung, das hat so 80% positiv bei den US-Kritiken und die paar Kritiken, die nicht so positiv sind, die haben ganz oft zum Beispiel dieses Übermaß an Erzählern zum Beispiel kritisiert.
Ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, aber dieser Kritikpunkt schafft es nicht, mich von dieser Serie zu entfremden. Ich war kurz vom Bingen, ich binge wirklich selten freiwillig, weil ich über diese Serie sonst nicht geschrieben habe. Ich mache das exklusiv für euch hier, die das hören, dass ich mir so viel von angeschaut habe, und es war dann tatsächlich auch so, dass die vierte und fünfte, die ich geschaut habe, die hatten dann auch keine englischen Untertitel mehr. Das heißt, da musste ich mich komplett auf mein Englisch verlassen. Es ist manchmal ein bisschen zu dürftig für englischsprachige Serien, um sie bis wirklich in die Tiefe hinein zu verstehen. Hat aber ganz gut funktioniert, auch deshalb, weil die einfach von der Atmosphäre her so verdichtet und so intensiv ist, dass sie für mich eine ganz große Überraschung dieses Jahres ist bislang. Also ich habe die gesehen und ich habe sie geliebt.
Ja, aber ich meine, wir sind ja hier, die Erwartungen darf man ja schon haben. Also einmal Apple, große Budgets, fünffache Oscar-Preisträger Cuaron auf Regie und Drehbuch. Cate Blanchett hat 2 oder 3 Oscars, ich weiß es nicht.
Kann sein.
Sogar Kevin Klein hat einen Oscar. Jetzt die Preisfrage.
Für Wanda, oder?
Ja,
also in seiner
ein Fisch namens Wanda, genau. Aber der Typ hat auch einen Tony Award, der spielt auch in den USA.
Ja.
Großer Theaterdarsteller. Und wir haben sogar, in der Musik haben wir sogar einen Oscar-Preisträger, ne? Hast du gesehen,
wer
die Musik gemacht hat? Phineas O'Connell, der Bruder von Billie Eilish, hat die Musik gemacht. Der macht ja auch mittlerweile recht viel Filmmusik, hat ja zum Beispiel auch zu Barbie und so die Filmmusik gemacht. Wir haben also eine Wagenladung voller Oscar-Preisträger, die hier diese Serie sich erdacht haben. Und insofern kann man ja da auch ein bisschen was erwarten.
Ja. Okay, dann ich bin da ein bisschen erwartungsfrei reingegangen, weil ich mich natürlich auch vorher nicht so krass informiert habe, als wenn ich darüber lange Texte schreibe. Deswegen habe ich sie mir einfach erstmal, also ich habe angefangen, sie anzugucken und wusste bis dahin wirklich nur, was, also irgendwie so ein Disclaimer wahrscheinlich irgendwo gelesen, was so grob drin vorkommt. Und ich war von Anfang an drin. Ich bin früh reingezogen worden in die Serie. Ich bin intensiv drin gehalten worden und nicht wieder rausgezogen worden. Und deswegen ist das für mich, also wenn wir jetzt schon hier im Sternebereich wären, wäre das für mich Richtung 5 Sterne auf jeden Fall.
Okay, eine tolle Serie. Von mir kriegt sie eine 4,5. Ich habe so ein paar ganz kleine Probleme, also so Kritik auf ganz hohem Niveau. Ich gebe dir recht, das ist sicherlich eine der ganz wichtigen Serien des Jahres. Vielleicht auf jeden Fall wahrscheinlich die beste Thriller-Serie des Jahres. Ein paar Sachen stören mich. Wie gesagt, ein paar Schauspielfiguren haben mir nicht so ganz gut gefallen. Ich finde sogar, dass Kate Blanchett hier nicht, die macht es gut, aber sie liefert hier nicht ihre beste Leistung ab. Ich habe sie schon, wie hieß der Woody Allen? Jasmine oder so, wo sie den Oscar bekommen hat. Also ich habe sie noch besser schon gesehen. Dafür sind andere Schauspieler sehr toll. Und was ich vielleicht am meisten zu kritisieren habe, ist, dass du letztendlich ein bisschen an dieser Thriller-Struktur. Du hast jetzt die letzten beiden Folgen, fehlen dir noch? Oder?
Ich habe 5 gesehen, ich weiß nicht,
8. Ja, dann kommen noch 2.
Noch 2, okay.
Also du merkst dann gerade, ich finde auch das Stück in der Mitte, wo es dann dieses Ereignis gibt, um dass das alles sich dreht, ist wahnsinnig stark inszeniert. Mhm. So 4., 5. Folge ist mit am stärksten. Und am Ende merkst du dann wieder so ein bisschen, ja, basiert halt auf dem Thriller und da müssen dann wieder Cliffhanger rein und dann kommen, weißt du, solche Thriller-Versatzstücke, die in Thrillern immer so vorkommen, dass dann nochmal so ein Twist ist und sowas. Da kommst du dir dann so ein bisschen an die Hand genommen von der Bestseller-Autorin, kommst du dir da so ein bisschen an die Hand genommen vor. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Mini-Kritik von mir. Ich glaube, du hattest Angst, dass wir uns da komplett widersprechen bei der Serie, weil du hattest mir geschrieben, die Serie haut dich um und dann habe ich dir zurückgeschrieben, ich habe auch Kritikpunkte. Nein, ich finde die auch sehr, sehr gut. Ja. Ich habe die tatsächlich an einem Abend und an einem Morgen auch durchgebinged. Die ist schon sehr, sehr stark und wer also irgendwie einen Zugang zu Apple TV Plus hat, sollte sie auf jeden Fall damit mal anfangen.
Wer auch immer das hat.
Ja. Genau, also ich sag 4,5 und du sagst 5.
Ich sag 5, also so ähnlich wie ich nehme es vorweg bei dem, was jetzt demnächst noch kommt in unserer Besprechung hier.
Genau. Ja, kommen wir von einer sehr großen Serie, auch wahrscheinlich was das Budget betrifft und wahrscheinlich auch die Gagen, zu einer ziemlich kleinen Serie, die in der ARD Mediathek läuft und zwar 8 Folgen, so 20 bis 35 Minuten. Ab Freitag, 18. Oktober, also wenn ihr den Podcast kurz nach der Veröffentlichung hört, müsst ihr noch ein paar Tage warten. Schwarze Früchte heißt diese.
Und tragt euch das ein. Es ist wirklich bemerkenswert, unabhängig davon, wie gut oder schlecht wir das jetzt bewerten. Aber es geht darin um den abgebrochenen Studenten Lalo, der so infolge dieses Bruchs in seinem Leben und seiner Unsicherheit darüber, was er emotional und beruflich und menschlich und alltäglich davon eigentlich haben will, auf der Suche nach Halt und Ziel in einer Gesellschaft ist, in der schwule, schwarze Menschen wie er auf ganz verschiedene Art und Weise diskriminiert werden. Und wir erleben gleich ganz am Anfang, wo er mit seinem Freund Tobias, heißt er, glaube ich, ich habe den Namen nicht,
ja, ich glaube.
Seinem Freund Tobias, zu dessen Eltern so im Hamburg, wieder in Hamburg gedreht, in so einem schicken, gutbürgerlichen Hamburger Vorort zum Essen eingeladen worden ist mit 2 Eltern, die sich alle Mühe geben, unglaublich diversitätsfreundlich und tolerant zu sein und gerade dadurch einen ganz, ganz öligen, so einen Philorassismus transportieren, der hart zu ertragen ist. Aber daran merkt man so, schwule, schwarze Menschen, die also intersektional diskriminierbar sind. Die haben nicht nur mit irgendwelchen Stiefelnazis zu tun oder sowas, die sie bewerfen und verprügeln, sondern die haben mit allen möglichen Arten von Voreingenommenheit zu kämpfen. Und deswegen erleben wir ihn, wie er versucht, da durchzukommen, durch dieses Leben innerhalb dieser Gesellschaft, innerhalb dieser verschiedenen Mikrokosmen und stützt sich dabei ein bisschen auf seine beste Freundin Carla, die gespielt wird von Melody Simina, die ich vorher nicht kannte, aber ganz, ganz, ganz tolle Präsenz hat.
Ziemlich junge Schauspielerin, ich glaube 26 oder 27 Jahre alt.
Es sind alle alle, die da mitspielen.
Er ist, glaube ich, 30, ja.
Ja, aber also er spielt aber so ein Mit-20er,
das kann er
auch.
Ein bisschen jünger sein.
Und die strugglen halt beide einfach sehr stark mit der blutsdeutschen Mehrheitsgesellschaft ringsum. Obwohl
also hattest du es gesagt, seine Freundin?
Seine beste Freundin
ist auch eine Afrodeutsche.
Genau, ja, ist auch schwarz, ist allerdings zumindest anfänglich nicht homosexuell. Man weiß nicht genau, wo sie steckt, so hat mehrere Affären auf jeden Fall mit Männern. Und Das Ganze ist kreiert von Lamin Leroy Dibber, der ist aus Hamburg, lebt allerdings mittlerweile in Berlin und er ist Hauptautor, er ist so Creator, ist Showrunner, auch so ein bisschen produziert.
Das also ist seine Serie.
Das ne? ist seine Serie. Ich habe ihn getroffen in Hamburg und er sagt, es ist nicht autobiografisch, es hat aber natürlich biografische Züge oder wie er es sehr, sehr poetisch formuliert hat, es reimt sich in einigen Bereichen auf sein eigenes Leben. Das heißt, er ist als schwarzer, schwuler Deutscher natürlich erfahren mit all diesen Culture Clashes, die er da erlebt. Aber es ist nicht eins zu eins ein Abbild seiner eigenen Existenz und wie er leben. Diese beiden, das sind die beiden Hauptfiguren dabei, wie sie halt so ein bisschen durchs Leben laufen und versuchen, mit ihrer Realität zurechtzukommen. Am Anfang hat man das Gefühl, es geht tatsächlich darum, dass es so ein LGBTQ-Plus-Ding ist, also so um postmigrantische Queerness im cis-hetero-Umfeld geht. Und wie die Leute halt damit versuchen klarzukommen, aber tatsächlich erleben wir mit jeder dieser 8 Folgen mehr, wie alle Leute mit allen möglichen strugglen und wie diese beiden auch, also es wird niemand verschont in dieser Serie und schon gar nicht diese beiden Hauptfiguren werden verschont. Das heißt, wir erleben sie auch, wie sie selber überhaupt keine Heiligen sind und wie sie nicht irgendwie alles immer so von oben herab betrachten können, wie die anderen scheiße sind, sondern sie sind auch scheiße. Und genau diese Milieustudie, die der Lamin Leroy Dibber da erstellt, das ist schon ein Fund. Was findest du?
Ja, also es gibt ja dieses Zitat aus der Serie, wo die Carla zu diesem Lalo sagt, es ist ganz interessant, ich habe mir das sofort aufgeschrieben und ich habe es auch bei anderen Kritiken gefunden. Sie sagt also zu ihrem besten Freund, du wurdest hauptsächlich zusammengeschlagen, weil du schon immer übertrieben nervig warst, sagt also die beste Freundin zu dem Lalo. Und das ist so ein bisschen mein Problem auch mit der Serie. Am Anfang, also diese diese relativ lange Expositionsszene, wo er mit seinem Freund dann bei den Eltern und sowas, da dachte ich so, okay, das ist so eine Serie, die sich so ganz auf so ganz subtile Weise mit Rassismus, also ja, so einen positiven Rassismus dann irgendwie auseinandersetzt, weil er ja erstmal ganz lange nichts sagt und dann irgendwann fängt er selber an, so in Gegenangriff überzugehen. Aber nach dieser Szene driftet die Serie ja in eine ganz andere Richtung ab. Also wir lernen diesen Lalo und natürlich auch die Carla näher kennen in ganz vielen so, jetzt sag ich es schon wieder, random Situationen, wo man denkt so, ein normaler Drehbuchautor hätte sich diese Situation nicht erdacht. Also das folgt irgendwie keinerlei Regeln, diese Serie, dass man sagt, aha, jetzt passiert ihm das und dann macht er das und dann macht er das, dass man praktisch auf so eine Reise geschickt wird, selbst wenn es Coming of Age ist und sagst, okay, wir wollen jetzt so Alltagssituationen zeigen mit dem, die dann irgendwie wichtig und prägend für ihn sind. Es sind wirklich oft so Momente, die da festgehalten werden in der Serie, wo man denkt so, okay, und warum erzählen die das jetzt?
Oh, genau deswegen liebe ich diese Serie so sehr.
Das will ich auch gar nicht kritisieren. Also das finde ich erstmal bemerkenswert.
Ja.
Aber, ich rede jetzt sehr lange, ich hatte Probleme mit diesem Typen zu bonden irgendwie, weil der ist nicht wirklich sympathisch.
Und genau
das ist eine Drama-Queen,
ja.
Der ist narzisstisch, der nervt, wie die Freundin das auch sagt. Und ich wusste nicht, dass du den Filmemacher und Schauspieler getroffen hast. Wie sieht er das denn selber?
Nee, er ist natürlich nicht so nervig. So. Das Dumme war, als ich ihn getroffen habe, war ich noch nicht so tief in der Serie drin. Ich hatte 3 Folgen gesehen, deswegen, wir haben halt tatsächlich sehr viel über seine soziale Situation in diesem Land und mit diesen Menschen gesprochen. Und ich finde aber auch unabhängig davon, wie nervig er ist oder was er letztlich für eine Charakterzeichnung von sich selbst in dieser Serie anlegt, das ist ja genau das, was Serien über Rassismus und so weiter oft so anstrengend macht, dass die didaktisch sind, dass sie versuchen wollen, Gegensätze aufzubauen. Hier die Guten und da die Schlechten. Hier diejenigen, die Seite attackieren, da die Seite, die anderen wieder attackieren oder in der Defensive oder in der Offensive sind und so. Diese Serie hier verkneift sich komplett Frontverläufe. Es gibt keine Frontverläufe. Es gibt Leute, die leben ihr Leben hier drin. Einige geben sich Mühe dabei, das gut zu gestalten, also gewissenhaft zu gestalten und haltungsstark. Andere Leute kümmern sich darum gar nicht und ecken deshalb überall an. Und wir erleben genau diese Figuren in dieser sozialen Gemengelage, in der sie sich befinden, als Menschen, die sie ja auch immer noch bleiben, die alle möglichen anderen Probleme haben. Wenn du irgendwie selbst Leute, die halt irgendwie im Schützengraben sitzen, müssen ja irgendwann nochmal auf Klo. Also so, das auf auch wenn es jetzt überspitzt dargestellt ist, es packt einfach alles rein, was Menschen betrifft und nicht nur diese Zuspitzung auf ich bin ein Opfer von Rassismus oder sie, ich bin ein Opfer von Sexismus.
Ich finde auch, wir reden schon wieder viel zu viel über Rassismus, weil ich finde gar nicht, dass das eine Serie, also es kommt in manchen Nebensträngen so von hinten durch die Brust ins Auge mal vor, aber ich finde nicht, dass das vordergründig eine Serie über Rassismus ist.
Das ist aber genau das, was sie so geil macht. Das ist genau der Punkt.
Der Typ könnte auch weiß sein, der könnte sogar theoretisch heterosexuell sein. Nee,
könnte
er
nicht, nein, weil es ist halt Homophobie, Transphobie, Rassismus, es schwingt ständig mit.
Gut, ja, weil er sich auch in so einer Szene bewegt und da gibt es halt auch viele andere Leute,
genau. Die genau, genauso wie halt diese, die Carla ist, die ist sehr, sehr beruflich, sehr erfolgreich, steigt in ihrem Unternehmen sehr stark auf, sehr schnell auf, also ist sehr schnell aufgestiegen und hat dadurch so weiße Cis-Männer, die unter ihr sind und damit strugglen, aber das halt nicht so richtig ausformuliert kriegen.
Bei dem Erzählstrang ist noch ein bisschen das Thema Rassismus, bei dem Carla-Erzählstrang ist ja noch ein bisschen mehr drin. Ja.
Unglaublich viel passive Aggressivität da drin. Ja. Das ist, ich finde, diese passive Aggressivität, die ist viel eindringlicher und erzählt viel mehr über unsere Gesellschaft, in der wir hier leben, als wenn da jetzt irgendwie die AfD ankommt und da irgendwie so eine Rassismuskeule schwingt. So. Und das macht diese Serie so eindringlich und auch so nahegehend, weil sich der Lamin Leroy Dibber, der gibt sich alle Mühe, seine Charaktere zu zeichnen, ohne den ständig halt, ohne sie durch Schablonen pressen zu müssen. Und deswegen darf halt seine Figur, der Lalo, auch je mehr wir ihm dabei zusehen, ein richtiges Arschloch werden.
Ja, aber hat er dir das erzählt im Interview? Weil ich würde, wenn ich eine Serie, also das ist ja komplett sein Baby, diese Serie, ne? Er spielt diesen Charakter, er hat ihn geschrieben, ich glaube Regie macht er auch.
Nee, Regie macht er
nicht. Also Regie macht er nicht, egal. Macht er nicht. Also wenn ich eine Serie, das ist ja auch bis jetzt sein größtes Projekt, das ist ja noch ein junger Filmemacher, dann würde ich doch keine Serie machen, wo die Hauptfigur irgendwie so ein narzisstische Drama Queen ist, die die ganze Zeit Befindlichkeitsmonologe sabbert. Ich habe verschiedene Kritiken gelesen und es gibt einige, die sagen, oh, der Typ ist echt nervig. Und das ist natürlich so ein, löst natürlich so einen Abstoßimpuls für einen Zuschauer aus.
Ja, aber was für eine Stärke er damit zeigt, dass er sich selbst offenbar
ist mutig,
das ist ein bisschen wie Pastewka, so auf drollig halt.
Aber hat es dir erzählt, warum er die Figur so angelegt hat?
Weil sie so ist. Nein, also sie ist einfach so. Er hat seine Figur so gezeigt, wie er sie in diesem Kontext hat. Er ist nicht diese Figur.
Ja, okay.
Das hat er doch gesagt. Sie reimt sich in einigen Momenten, reimt sie sich auf sein Leben, aber er ist nicht diese Figur. Er ist halt als Filmemacher, hat einen Film kreiert mit sich als Hauptdarsteller. Das ist natürlich, das birgt natürlich immer die Gefahr, dass man die miteinander assoziiert. Aber es ist nicht so, er hat einfach eine Geschichte erzählt, die genauso stattfinden könnte. Und er hat sich eben, und das rechne ich ihm nochmal fünffach mehr hoch an, er enthebt sich dieser Verpflichtung, die oftmals in diesem postmigrantischen Queerness-Kontext, der oftmals mittlerweile Thema ist, in deutscher Fiktion, also gerade so in dieser Mediathekenfiktion bei Neo und sowas, dass er sich permanent als Opfer stilisieren muss. Wir neigen dazu, unserem Scheißverhalten halt Herr zu werden, buchstäblich Herr zu werden, neigen wir dazu, dann auf der anderen Seite die Opfer zu zeigen, oh, mit denen wird echt richtig schlecht umgegangen, deswegen tun wir dem jetzt mal was Gutes und sagen denen, wie scheiße wir sind und wie gut die sind, so. Und das nicht zu machen, das macht diese Serie erst so richtig stark und das macht sie zum Besten, zum Allerbesten, was ich bislang in diesem Jahr, zumindest aus diesem Genre in Deutschland gesehen habe, seit langer Zeit gesehen habe. Ich habe sowas Gutes, habe ich selten zuvor gesehen.
Du meinst jetzt Genre, das Genre ist für dich so ein bisschen so, ist das Coming of Age oder ist das Gesellschaftsstudie?
Es ist Coming of Age, es ist Milieustudie und es ist vor allem eben aus diesem postmigrantischen queeren Spektrum.
Ja.
So, da gibt es viel zu mittlerweile.
Ja,
auch
stimmt.
Nicht wenig, was mich richtig nervt. Aber das, was er hier angestellt hat, das ist mir so durch Mark und Bein gegangen, dass ich habe den die ganze Zeit gefühlt. Also ich habe seine Struggles, er ist wirklich anstrengend und er hat überhaupt keinen Rückgrat und er ist die ganze Zeit extrem harmoniesüchtig und ist die ganze Zeit unglaublich darauf aus.
Auch von aggressiv, also passiv-aggressiv.
Genau, aber das sind sie alle, das ist er auch sowas. Ne? Aber es ist halt, selbst wenn die Leute ihn noch so scheiße behandeln, weil er möchte, dass die Situation jetzt sich halt irgendwie zu seinen Gunsten auflöst, ist er wie eine Qualle, die da manchmal so durchwabert und zeigt überhaupt keine Haltung. Irre.
Also was von der, ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, bei der Plot-Entwicklung stehe ich manchmal so ein bisschen vor dem Rätsel. Was grundsätzlich ganz gut ist in der Anlage ist, es gibt ja diese junge Frau, die erstaunlich hoch ist in der Karriereleiter, also sie so bei so einem Finanzdienstleister oder sowas. Und es gibt ihn, der eigentlich Architektur studiert hat, das aber abgebrochen hat, Künstler werden will und so ein bisschen so ein Drifter ist, der teilweise auch einfach Probleme hat, wo soll ich überhaupt wohnen jetzt?
Ja.
Also das ist so, diese beiden Sachen sind ganz gut angelegt. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Schlussszene, finde ich. Also diese Schlussszene, da hat er eine Ausstellung, da gibt es eine sehr...
Ja, aber hätte ich jetzt gar nicht gesagt, dass er eine Ausstellung macht, ehrlich gesagt.
Trotzdem, aber gut. Na gut, ich finde, diese Serie arbeitet jetzt nicht so stark mit spoilerfähigem Material.
Nee, aber er redet immer von der krassen Installationskunst, die er machen will, aber er macht nix, er macht nie Kunst. So. Und das ist halt auch ein bisschen der Twist, den er durch diese Serie trägt.
Diese letzte Szene, die fand ich bewegend.
Ja.
Und das Bewegende hat mir so ein bisschen gefehlt über weite Strecken. Ich fand die auch ungewöhnlich, ich fand die auch clever teilweise, aber ich hatte so ein bisschen Problem, emotional zu bonden.
Naja,
aber okay. Ich unterstütze dich total, wenn du sagst, das ist eine besondere Serie, in die man mal reinschauen sollte.
Ja. Die kriegt von mir 341 Sterne, die Serie.
Also ich übersetze es mal für Normalbürger. Du sagst 5 Sterne. Mhm. Ich sag 4.
Okay. Ist auch, sie hat auch, das ist nicht die perfekte Serie, sowas. Ne? Ich kaufe sie ihm bloß einfach ab. Ich kaufe den Leuten, die diese Figuren spielen, kaufe ich ihre Figuren meistenteils ab. Und das ist ja immer schon richtig viel wert in solchen Formaten. Also genau, lass es uns dabei belassen. So, ich wünsche mir sehr, dass sich richtig viele Leute das angucken, weil was er mir auch noch gesagt hat, sie ist eben nicht nur für diese queere Blase gedacht, sondern sie ist für alle gedacht.
Ja, klar.
Na klar.
Sollte man eine Serie machen für alle. Kommen wir zu einer Doku-Serie, ne?
Ja. Kommen wir zu einer Doku-Serie, zu einer Person, die auch sehr, sehr um Selbstdarstellung bemüht ist, allerdings in der Realität, nämlich Sarah Wagenknecht in einer Doku, die 5x35 Minuten lang ist, ein relativ ungewöhnliches Doku-Format, finde ich, läuft seit ein paar Tagen in der ZDF-Mediathek. Und wir erleben Andrea Maurer und Christiane Hübscher, zwei Filmemacherinnen, begleiten das Bündnis Sarah Wagenknecht vom Abspaltungsprozess, also schon vom vorangeschrittenen Abspaltungsprozess von der Linken Ende 2023 bis zu den aktuellen Wahlerfolgen, also Ende 2024.
Also über ein Jahr etwa, ne?
Ungefähr ein Jahr. Und sie begleiten vor allem die Namensgeberin dieser Partei, nämlich Sarah Wagenknecht, auf Schritt und Tritt. Sie sind ihr wirklich überall auf den Fersen und interessanterweise lässt Sarah Wagenknecht sie auch überall mit hin. Bis hin ins Badezimmer, wo sie sich morgens schön macht für ihren Panzer, den sie sich jeden
Morgen anlegt. Die beste Szene, da heißt es, glaube ich, 10 Minuten benötigt Sarah Wagenknecht am Morgen, um sich in Sarah Wagenknecht zu verwandeln.
Ja, so richtig sieht man aber auch nicht, wie sie vorher ohne Sarah Wagenknecht zu sein
aussieht. Sie flechtet sich diese Game of Thrones-artige Frisur, für die sie steht.
Total virtuos so, und das Ganze wird halt angedickt mit einer ganzen Reihe mehr oder weniger prominenter Talking Heads, also die man so als JournalistIn kennt man die aus der eigenen Blase, so Paul Ronsheimer, der Bildreporter, Melanie Ammann vom Spiegel, Martin Machowetz, der Vize von der Zeit, gleichzeitig aber auch noch so ein paar Weggefährtinnen von ihr, also so Gregor Gysi und Oskar Lafontaine kommen zu Wort und ein bisschen Wissenschaft, ein bisschen Parteienforschung, ein bisschen Parteienlandschaft, also es ist ein großer, großer Fundus an Fachleuten, aus denen die beiden schöpfen, und eine konventionelle Doku, die sehr chronologisch vorgeht, also wirklich von Anfang bis heute, also bis zu den aktuellen Wahlerfolgen, und versucht, diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Hast du das Gefühl, ist dir das Geheimnis BSW und Sarah Wagenknecht ein bisschen erklärbarer vorgekommen danach?
Also die Serie ist völlig solide, journalistisch gut gemacht. Ich hatte allerdings schon im Vorfeld so ein bisschen kalt darüber geschrieben, also weil es kommt auch noch jetzt am 15. Oktober, oder wenn ihr das später hört, könnt ihr es auch in der ZDF-Mediathek sehen. Es kommt noch die Wagenknecht-Story, die läuft im ganz normalen ZDF. Das ist ein 45-Minuten-Film, der stützt sich teilweise auf Bilder aus dieser Mediatheken-Doku, auf dieser Langzeit-Doku, macht aber auch noch eigene Interviews mit Prominenten und so weiter. Und ich fand das im Vorfeld, also als ich beides noch nicht gesehen hatte, sehr interessant, dass die Filmemacherin sie praktisch und diese Partei so lange begleitet haben. Und ich hatte ehrlich gesagt auf so ein bisschen mehr psychologischen Tiefgang noch gehofft, aber das ist ganz mein persönliches Interesse. Ich mag halt diese Filme, über die wir ja auch hier schon öfter gesprochen haben, von Stefan Lampi halt sehr gerne, mhm. der ja auch gern mal so Nervöse Republik und so weiter, so Langzeitbeobachtungen macht und wo ich immer finde, der schafft es irgendwie, die Politiker nochmal in so Farben zu beobachten oder zu zeichnen, wie man sie aus einer normalen Dokumentation, die so, also sich rein aufs Politische beschränken, oft nicht so kriegt, wo das Ganze dann noch mal so einen Tiefgang kriegt, wo man denkt, ah, jetzt verstehe ich den Politbetrieb noch besser, jetzt verstehe ich irgendwie diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, wie bin ich, wie will ich sein, was lasse ich durchblicken und so weiter, noch mal anders. Und das, finde ich, lässt diese ja doch sehr lange Dokumentation, ne, 5x30 Minuten oder was es ist, so ein bisschen liegen, diese Chance. Aber vielleicht hat man ihr das auch nicht geboten.
Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die halt nicht Stefan Lambi sind, der ein extrem großes Renommee hat, so wie Thorsten Körner zum Beispiel auch so. Wenn solche Alpha-Tiere des deutschen Reportage- und Porträtjournalismus
sich öffnen sich die Protagonisten automatisch mehr, weil sie denken, ich habe die Chance dazu.
Ich weiß nicht, ob sie sich mehr öffnen, aber es herrscht, glaube ich, eine andere Atmosphäre im Raum, wenn die da sitzen. Also so diese alten Dickschiffe des deutschen Journalismus. Und also alt sind die gar nicht. Aber wenn du denen gegenüber sitzt, hast du, ich glaube, die Leute haben jetzt nicht sowas gehabt wie eine Ehrfurcht vor Andrea Maurer und Christiane Hübscher, no offense so weiter. Ja. Das sind einfach zwei Filmemacherinnen, die hier ihren Job machen. Und Film rein in das Leben und die politische Existenz einer Frau, für die das Reinfilm in die politische Existenz das Wesen ihrer gesamten Politik darstellt. Die ist ja reine PR. Also alles, was Sarah Wagenknecht irgendwie nach außen trägt, ist alles gesteuert, ist alles PR lackiert. Du merkst in jeder Situation, wenn sie redet, wenn sie sich bewegt, so, sie weiß, da sind Kameras und ich mache alles dafür, dass diese Kameras mich in das Licht setzen, dass ich gerne in die Realität hineinleuchten möchte.
Das ist eine lange Beschreibung für den Begriff Populistin, oder?
Die ist eine Bilderbuchpopulistin. Ich würde sogar sagen, dass sie dazu steht. Also, dass sie das durchaus auch genauso unterschreiben würde, dass sie das ist, ja. Weil Populismus kommt ja von Volk, also von Vox Populi und sowas. Sie würde sagen, ja, ich mache das, was fürs Volk am besten ist oder für die Bevölkerung. Und deswegen bin ich so, wie ich bin.
Also, das Interessante ist ja, finde ich, also Sarah Wagenknecht ist ja wahnsinnig erfolgreich, also vor allem jetzt mit dieser Parteineugründung, wo man jetzt sagen könnte, ja, das ist ja nicht normal, dass du irgendwie im Januar eine Partei gründest und irgendwie ein paar Monate später holst du in drei ostdeutschen Bundesländern bei Landtagswahlen zweistellige Wahlergebnisse. Bei der Europawahl, glaube ich, vorher waren sie auch schon, ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Und ehrlich gesagt, und dann zeigt man dann auch diese Sarah Wagenknecht, wie sie irgendwelche Buchlesungen macht und dass alle, ach, ich bin so ein Fan von ihnen und toll und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich frage mich ja immer bei Sarah Wagenknecht so ein bisschen, was die Leute so toll an ihr finden, weil die ist ja sehr kühl. Also es ist ja jemand, der nicht irgendwie so mitnimmt. Also keine Ahnung, bei Schröder, beim jungen Schröder, also jung in Anführungszeichen jetzt in den 90ern, da habe ich verstanden, warum die Leute den wählen. Bei Sarah Wagenknecht weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, warum die Leute so, also mit ihren Ideen, ja, der gleichzeitig linkspopulistisch, gleichzeitig rechtspopulistisch, dass die sehr konkret ein gewisses Klientel abholt und die jetzt alle sagen, ach, dann wechseln wir doch von der Linken oder von der CDU und teilweise von der AfD zu dem BSW. Da haben wir gleichzeitig noch den Sozialstaat der 80er Jahre und so weiter und wir haben trotzdem unsere Angst vor den Fremden und so kriegen wir und dann, ne, und mit Russland wollen wir und Angst vom Krieg und wir wollen auch mit Russland irgendwie uns nicht anlegen. Da findet man halt seine Meinung dann beim BSW gebündelt. Aber warum Sarah Wagenknecht als Figur, die noch nie politische Verantwortung
hatte. Nee, aber sie ist sehr präsent. Also sie ist tatsächlich, gehört ja zum Talkshow-Mobiliar in Deutschland dazu. Das heißt, sie macht sich auch so ein bisschen unentbehrlich. Und sie findet natürlich Halt in einer Gesellschaft, wo wir, darüber müssen wir uns jetzt einfach langsam mal im Klaren werden, die überwiegend aus rassistischen Menschen besteht. Und sie reitet die rassistische Karte, indem sie andeutet, dass sämtliche Probleme unserer Gesellschaft mit zwei Dingen zu klären sind, nämlich indem wir den Krieg beenden und indem wir alle Ausländer und Ausländerinnen rausschmeißen. Das ist ja so der Subtext, der da mitschwingt. Und das ist genauso, genau damit dockt sie halt in einer Bevölkerung an, die Schnauze voll haben von Lösungsansätzen, sondern wollen, dass alles bleibt, wie es ist, so. Und deswegen kannst du natürlich auch mit
wie
so
einem, früher war eigentlich,
wie es nie war. Also wie die Leute, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es früher nie war. Das ist ja ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von AfD und jetzt eben auch dem BSW. ist jetzt ein bisschen viel politische Analyse, wenn wir über so ein Format reden, aber ich glaube, das macht halt einfach ihren Erfolg aus, sowas. Mhm. Die Leute wollen von ihr hören, wie man das Leben besser macht, ohne dass es auch nur einen einzigen Ansatz gibt, der politisch umsetzbar wäre. Also sowohl Frieden mit der Ukraine, mit Putin zu machen, als auch einfach alles jetzt in den Sozialstaat reinzuschütten, woher auch immer das Geld kommen soll. Das sind ja totale Luftblasen. Und mit diesen Luftblasen arbeiten diese Parteien so erfolgreich, dass sie im Osten mittlerweile kurz davor sind, halt irgendwie die absolute Mehrheit stellen zu können.
Dass die Ideen Erfolg haben, das verstehe ich total. Nur ich glaube, es gibt an einer Stelle der Doku, heißt es, wenn sie den Raum betritt, sinkt die Temperatur um 5 Grad oder sowas. Ich finde, sie hat ja auch dieses sphinxhafte Gesicht und so. Ja. Also ich finde nicht, dass sie jemand ist, der die Herzen irgendwie erobert in irgendeiner Form. Deswegen finde ich es interessant, dass sie und die Partei nennt sich nach ihrem Namen und sie ist die Galionsfigur, die ja auch alles bestimmt.
Ja.
Das finde ich erstaunlich irgendwie.
Ja, das ist aber interessant. Wenn du dir Donald Trump anguckst, da sinkt die Temperatur nicht um 5, sondern um 500 Grad. Es ist ja, also anscheinend ist es den Leuten mittlerweile egal, wie ihre Führer und Führerinnen aussehen, sowas. Das ist, die wollen einfach glauben, dass alles so bleiben kann, wie es ist, und sie macht das relativ glaubhaft, indem dass sie einfach nie was anderes sagt. Sie bietet da, was du sagst, keine Lösungsvorschläge, sondern sie sondert ihre Stanzen ab darüber, was halt alles anders werden muss, nämlich zwei Dinge. Und mehr politischer Inhalt steckt ja nicht dahinter. Und das entlastet die Leute vom Film. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen viel politische Debatte jetzt.
Wir haben jetzt auch den Doku-Film, den 45 Minuten, noch nicht gesehen. Der wird nämlich erst zum 15.10. fertig. Ich bin nochmal gespannt auf den. Ich hatte mir von der Doku, die ist, kann man sich angucken, da ist natürlich ziemlich ausführlich, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber was ich nochmal zum Abschluss sagen wollte, es gab ja mal vor ein paar Wochen, 3-4 Wochen, eine Sarah Wagenknecht Titelstory beim Spiegel, die habe ich wirklich komplett gelesen, eine ganz lange Geschichte, und die ist wirklich toll. Also da erfährt man wirklich ganz, ganz viel über das Phänomen BSW und Sarah Wagenknecht. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, eher die 25 Minuten investieren, um nochmal die Spiegel-Titelgeschichte
zu lesen. Aber ich finde hier auch,
aber die ist ich total auch, solide, ja.
Ich erfahre viel über sie. Das ist wirklich, wirklich erhellend. Ich glaube, es erhält ein bisschen was, was man vorher schon wusste oder erahnt hat, aber ich finde, das ist nicht nur eine solide, die ist konventionell gemacht, aber weil sie auch ohne Suggestivfragen und Off-Kommentare und mit einer relativ unmanipulativen Musik arbeitet, finde ich, also wer sie verstehen möchte, der kriegt da auf jeden Fall ziemlich viele Anhaltspunkte, um es ein bisschen besser hinzukriegen.
Ja, also du kriegst eine 4 Sterne.
Gibt sowas, genau.
Genau. Würde ich auch sagen. Okay, kommen wir zu unserem letzten Thema. ein bisschen was anderes.
Ein maximaler Sprung.
Wir bleiben nochmal im Vampir-Genre. Wir hatten ja beim letzten Mal...
Apropos Wagenknecht, wir bleiben im Vampir-Genre.
Genau. Wir haben ja beim letzten Mal über Der Upir gesprochen, fand das sehr erfrischend, wie anders irgendwie das Vampir-Genre hier aus Deutschland dargestellt wurde. Und jetzt haben wir wieder eine Vampir-Serie, die, glaube ich, sich auch auf die Fahnen schreibt, dass sie Neues probiert. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich neu ist. Es geht um die Serie Love Sucks. 8 Folgen, immer so eine gute halbe Stunde lang, ab Freitag, 11. Oktober in der ZDF-Mediathek oder bei Neolinear am 31.10. oder 2.11. Ja, wir als Damian Hardung, ne, wir Maxton Hall, bekommen endlich Nachschub. Damian Hardung spielt nämlich den introvertierten Vampir Ben, der von seinem cooleren und ja Forscher auftretenden großen Bruder Theo, gespielt von Rick Ocon, mit auf dem Frankfurter Rummel. Ich bin ja aus der Gegend, also das Wort Dippemess fällt nicht, aber es gibt einen großen Frankfurter Rummel, das wird der wohl sein. Die Dippemess, gehen sie hin, um sich zu vergnügen, finde ich auch mal eine schöne Idee. Vampire gehen auf den Rummel, um sich zu vergnügen, und dann gehen sie auch in so ein Zelt, wo Preisboxen angekündigt wird und wo man sich so als Normalo eben in den Ring stellen kann. Und da trifft dieser Ben auf die andere Hauptfigur dieser Serie, Zelda, gespielt von meiner Meinung nach der Newcomerin Havana Joy. Die ist also eine sehr gute Boxerin, und dann geht es im Ring halt so Regina Halmich gegen Stefan Raab mäßig zu, und sie macht ihn halt fertig. Und aber da fliegen dann schon die ersten Emotionen durch den Ring, und es ist klar, die beiden verlieben sich ineinander. Es geht praktisch um die klassische Liebesgeschichte zwischen Blutsaugern und Sterblichen, die wir in dem Vampir-Genre schon öfter hatten. Und dann geht es ebenso weiter, dass die Vampire sich auf dem Rummel ein paar Sterbliche einladen zu so einer Party in ihrer alten Villa. Da gibt es eine große, ekstatische Disco-Veranstaltung und da kommt es da, Jan?
Also es kommt vor allem dazu, dass die Freundin oder die große Liebe von Rick Okongs Figur, von Theo, in so einem, mehr durch so einen Unfall stirbt, indem sie auf so eine Lanze fliegt. Und das ist ja doof, wenn es durchs Herz geht für Vampire.
Wenn es aus Holz ist, ja.
Wenn es aus Holz ist und dadurch gibt es irgendwie so eine Rachgeschichte nebenbei noch. Also es ist einerseits natürlich so eine Romeo und Julia Anwandlung, zweier unterschiedlicher Charaktere aus sehr unterschiedlichen sozialen Kontexten, weil nämlich, das kann man glaube ich mal verraten jetzt schon, obwohl es ein bisschen zu früh ist vielleicht, weil die Zelda aus einer Schaustellerfamilie kommt, sie ist ja selber Preisboxerin und es zeigt sich relativ schnell, dass die wohl irgendwie einen Gegenpol zu den Vampiren einnehmen. Und
so eine kroatische Familie.
Ja. Der gespielt von Stipe Erkic, sowas ist auch so.
Vater ist Stipe Erkic, ja.
Macht so, spielt das, was er oft macht. Also spielt so das, was man früher Jugo genannt hätte, sowas, so eine krasse Type.
Und er
so.
Hat das Jugo-Abo.
Ja, ne, das Jugo-Abo.
Fernsehen, ja.
Das ist, also ich weiß, das ist halt. Interessanterweise ist diese ganze Love Story sehr, sehr lieblos erzählt. Also ich finde, die ist nicht so, warum sich diese beiden ineinander verlieben, ist pure Behauptung. Die haben nichts miteinander zu tun. Die sind komplett unterschiedliche Typen. Wie heißt sie? Havana Joy Brown. Also ihr Nachname ist Brown. Das wurde wird manchmal verschwiegen, weil Havana Joy so toll klingt. Mhm. Die ist wirklich mal richtig gegen den Strich gebürstet, sowas. Die sieht sehr interessant aus. Die ist halt, also ist so ein bisschen Sporty Spice. Die ist sehr, 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 sehr robust. Stimmt, ist ein bisschen ein buschikoser Typ. So, nichts deutet in dieser Geschichte von Marco Seng und Andreas Prohaska und Lea Becker darauf hin, dass diese beiden auch nur ein einziges Milligramm Gefühle füreinander entwickeln könnten, sowas.
Interessant, dass dir das auch aufgefallen ist, weil ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen und da ist nirgendwo die Rede davon, dass diese Liebe zwischen den beiden irgendwie unglaubwürdig ist.
Völliger Quatsch. Ja, aber ist egal.
Auch unglaubwürdig.
So, es ist wahnsinnig viel Quatsch in dieser Serie drin. Also schon dieses Preisboxzelt, wo irgendwie 500 Leute reingehen und alle ekstatisch jubeln. Solche Preisboxzelte gibt es nirgendwo. Und wenn es noch eins gibt, dann stehen da vier Hansen. Du warst doch nicht
in Frankfurt auf der Tippemesse.
Ich lach mich schief. Also so, es ist wirklich, diese ganze Story ist von der Zeichnung, von der Figurenzeichnung, von der Geschichtszeichnung her kompletter Mumpitz. Aber es ist auch echt ein bisschen egal. Weil das, was diese Serie will, was der Prohaska und die Lea Becker damit wollen, und was auch der Creator Marco Seng damit wollen, ist Instagrammability. Die wollen geile Bilder produzieren mit geilen Leuten, die geile Sachen machen und das gelingt denen zu 100% genauso, wie sie das wollen. So, das heißt, der Anspruch 0%, Instagrammability 100%, Auftrag erfüllt.
Also man muss ja sagen, der Showrunner, der Typ, der sich das ausgedacht hat, Marco Seng, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es ein jüngerer Kreativer ist, so irgendwie um die 30 rum.
Ja.
Der ist auch schon 49 und ist kein Unbekannter. Der hat halt Club der Roten Bänder gemacht. Der hat bei Dark mitgespielt. Der hat die erste Staffel von Lerchenberg, die ja sehr klug war. Ja.
Und also Club der Roten Bänder ist ein wundervoller Coming-of-Age-Stoff. Der hat einen Einblick so.
Also ich dachte eigentlich, es ist so ein bisschen Bullshit, die Serie.
Ja.
Sieht ziemlich gut aus, ist aber auch so ein bisschen gewollt, so sehr prätentiös. Und was mich am allermeisten gewundert hat, ist, die kriegt ziemlich gute Kritiken. Ich habe mal so ein bisschen quer gelesen, die kriegt in ganz vielen deutschen Medien richtig gute Kritiken.
Ja, okay, ja.
Ja. Ist ja interessant, dass du sie auch nicht gut fandst.
Doch, nein, ich habe ja auch.
Ach so.
Doch, nein, ich habe ja auch, ich habe hier so meine Kritik, die ich dazu verfasst habe. Die geht genau, es ist, im Grunde genommen ist es das, was ich eben gesagt habe, so von der ganzen Dramaturgie her, von der Strukturierung der Geschichte, ist es eine glatte 6, weil das alles Quatsch ist, was da passiert. Alles ist Quatsch, aber das ist denen einfach Wumpe. So, und das lassen sie auch zu keiner Seite raushängen. Die lassen nie raushängen, dass sie da irgendwie mehr Bedeutung reingeheimnissen wollen, als tatsächlich drinsteckt. Die wollen einfach optisch, atmosphärisch auch so eine bruttige Aura erzeugen, die echt die ganze Zeit genau einmal durch den ganzen Körper Richtung Schritt läuft und sich da ein bisschen auswalzt. Und das macht diese Serie genauso, wie sie das will. Dieses Love Sucks ist genau das, was so eine Serie möchte. Sie möchte überwältigen. Und das tut sie durch ihre Bildsprache.
Ja, aber findest du die, ich meine, die sieht jetzt nicht schlecht aus. Aber sie sieht auch nicht richtig gut aus.
Also
für eine ZDF-Neo-Serie sieht sie gut aus.
Ich finde das auch.
Aber Alfonso Cuarón wäre nicht zufrieden gewesen.
Nein, aber das ist, also eben ist auch eine öffentlich-rechtliche deutsche Serie, ja, für den, nee, klar, vor allem für den Mediathekenbereich gemacht, sowas. Die wollen da möglichst schnell junge Leute dazu bringen, dass sie da möglichst schnell und viel zu kommentieren. Und genau das passiert da. Das ist halt so, die Anspruchslatte hängt dabei einfach nicht hoch. Und das finde ich aber gut daran, dass die halt das lassen die auch nicht raushängen. Die versuchen uns nie irgendwie zu unterwandern und zu sagen so, ey, wir erfinden irgendwie das Genre neu und Twilight war gestern, ja heute ist Love Sucks und so weiter. So, nee, das ist halt einfach, sie wollen halt einfach optisch richtig was auf die Beine stellen und ich finde, das machen die halt, ist nix für mich. Ich bin nicht das Zielpublikum sowas. Ich bin zu alt, ich bin vielleicht auch einfach echt nicht zu, vielleicht bin ich sogar noch zu Facebook, um das richtig zu verstehen. Aber ich check es, was sie damit wollen. Nämlich sie wollen in ihre Blase rein und in diese Blase wollen sie möglichst viele, viele Haken reinrammen und die bleiben da hängen. Ich glaube, ich wette, dass das richtig viele Leute richtig geil finden.
Können wir auch gerade wegen Damian Hardung, der natürlich tierisch angesagt ist. Und wobei mein Lieblingszitat aus der Serie, ich habe sie gar nicht erkannt, eine unserer Lieblingsschauspielerinnen, Anne Ratte-Polle, spielt ja die Mutter von diesen beiden Vampirbrüdern und die sagt, da hätte ich mir halt mehr Monologe oder Sätze wie diesen gewünscht. Seit fast 300 Jahren reiße ich mir hier den Arsch auf, sagt sie irgendwie. Also so Familiengespräch am Abendessenstisch. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Quality einfach in dem Erzählen und in den Figuren gewünscht. Und ich meine, klar, hier The Twilight mit Robert Pattinson und Kristen Stewart ist halt jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt.
Genau.
Jetzt kann man diese Romeo und Julia-Geschichten mit ewiger Liebe und Vergänglichkeit, sterblicher Vampir und so weiter, diese ganzen Themen, die in diesem Vampirstoff drinstecken, kann man jetzt einfach wieder einer neuen Generation wieder neu erzählen. Und
passiert ja auch.
Mit überschaubarem Budget hat man daraus gute Bilder
gemacht. Ich habe auch, als ich gehört habe, Rick Ocon und Damien Hardung spielen damit so. Rick Ocon ist echt ein sehr, sehr mittelmäßiger Schauspieler. Der redet immer viel zu schnell. Der hat null Präsenz. Der ist halt, auf dem Boot hat er irgendwie lange Zeit irgendwie so einen ganz merkwürdigen Kapitän gespielt, sowas. Also das von dem halte ich genauso wenig wie von Damien Hardung. Aber trotz allem werden die halt so eingebunden, wie es sich für so eine Geschichte gehört.
Das sind Posterboys.
Und das ist eine Posterboy- und Girl-Serie. Und die will auch nichts anderes. Und das ist so, warum nicht? So, warum nicht so eine Serie machen? Warum muss immer alles so, was muss alles so überhöht werden mit.
Naja, wir sind die Old White Dudes, wir haben da mit der Zielgruppe halt nichts zu tun. Ne?
Nee, das stimmt, aber deswegen fand ich.
Wir haben auch von viel zu viele Generationen von Vampirfilmen gesehen. Einfach, ne?
Ja.
Also wir waren ja schon alt, als irgendwie Robert Pattinson Kristen Stewart gebissen hat. Ne? Also, ne, wir kennen ja noch hier Klaus Kinski und so weiter in Wismar. Und natürlich Bruce Lee.
Und das ist ein Quantensprung. Also ich weiß
nicht,
was
Bruce Lee, Christopher Lee.
Aber was sie sogar machen hier, ist, dass sie erklären, sie erklären auch, warum sind eigentlich heutzutage, das ist auch im UPIR schon angeklungen ist, warum sind eigentlich Holzflock und Sonne womöglich gar nicht mehr so krass. Also wie kommen die eigentlich klar, dass sie immer im Dunkeln leben müssen? Es wird erklärt, wie sie mit der Sonne zurechtkommen. Das ist gar nicht mehr so gefährlich. Da kann man sich gegen schützen. Es wird halt auch an einer Stelle wird dargestellt, wie die sich halt, ohne dass sie sich ständig durch die Gegend beißen müssen, einigermaßen gut versorgt werden, weil nämlich diese andere Ratte Polly, diese Katharina, ist Chefin eines Blutspendekonzerns und sowas. Super Herleitung, nette
Idee. Das finde ich sogar so. In der Mitte der Serie gibt es ein paar ganz gute Erzählmomente. Die sind natürlich auch wieder geklaut, weil was da aufgemacht wird, gab es auch alles schon.
Gab es schon, okay, ja.
Aber okay, wir haben einfach zu viele Vampirfilme gesehen, aber mir hat dann doch der Upir mit seiner Meta-Ebenen-Humor dann doch irgendwie besser gefallen als das.
Ja, kann man nicht vergleichen.
Wie gesagt, ich war sehr überrascht. Die Kritiken sind sehr, sehr gut, auch teilweise im klassischen Feuilleton. Guckt es euch an. Also von mir kriegt sie nur eine 3.
Ja. Außer Wertung.
Raus
aus der Wertung, kann ich nicht sagen.
Love Sucks.
Ja, Love Sucks. Also Titel finde ich auch super.
Ja, der funktioniert
in
den sozialen Medien. Gut, Jan, damit haben wir es für heute mal wieder geschafft. Wir sehen uns hier wieder am Freitag, 25. Oktober. Ich habe schon eine Serie, die wir da besprechen haben, komplett gesehen und freue mich jetzt schon auf den Termin. Bis es soweit ist, würden wir euch bitten, bewertet uns bitte, bitte, bitte bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst
Instagram
hört.
Instagram.
Wir unser Instagram neuer Instagram-Verantwortlicher, CEO-Officer Jan Freitag, macht immer ein paar schöne Bilder für euch. Von mir kriegt ihr Facebook. Schreibt uns gerne mit Anregungen Facebook at Fernsehpodcast at web.de. Und genau, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in 2 Wochen am 25. Oktober.
Genießt den Oktober, ist so schön gerade.
Genau, schaut den fallenden Blättern zu. Die Bäume werden gerade hier vorm Fenster ganz schön gelb, habe ich vorhin erschreckend festgestellt. Aber gut, es ist halt auch die Jahreszeit.
Ja.
Macht's gut, bleibt gesund, bis bald.
Tschüssle.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.